Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ja, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Johannes 1. Ich lese die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Sünde Welt trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr, wie eine Taube vom Himmel, und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Ich predige heute über Johannes den Täufer. Der ist eine Nebenfigur im Neuen Testament, obwohl er ja wie kaum ein anderer unsere Glaubenspraxis geprägt hat. Er hat uns die Taufe gebracht. Und natürlich auf Gottes Wunsch hin, nicht einfach so aus Jux und Dollerei, sondern weil Gott durch das Sakrament der Taufe und durch die Taufhandlung uns etwas sagen will. Das Abwaschen der Sünde kannst du nicht selber machen. Dafür muss ein anderer kommen, so wie du dich nicht selber von deiner Schuld befreien kannst, sondern ein anderer muss dich davon freisprechen. Jemand anderes nimmt dir deine Schuld. Und so heißt es dann ja auch: Ich bitte um Entschuldigung, oder bitte entschuldigen Sie mich. Weil die Schuld nehmen etwas ist, das jemand anderes tut. Das kann man nicht selber machen. Und das hat Johannes der Täufer in so klugen und in so schöner Weise in der Taufe mit Wasser im wahrsten Sinne des Wortes den Menschen nahegebracht und sie erleben lassen. Religiöse Rituale, rituelle Waschungen, Waschungen, bei denen man sich selber reinwuscht, die gab es schon vorher, auch natürlich im Judentum und auch in anderen Religionen. Aber das Gewaschenwerden, das hat Johannes uns gebracht. Aber mit der Taufe erinnert Johannes daran, dass es Dinge gibt, die du nicht selber machen kannst, wo du keine Verantwortung für übernehmen kannst, wo du vollkommen auf andere, vollkommen auf Gott angewiesen bist. Dass Gott dir das Leben geschenkt hat. Und das ist etwas ganz Ähnliches, wie dass du Gottes Segen empfängst. Denn Leben, das ist ein Segen. Auch den Segen, den kannst du nicht selber dir geben, den kannst du nicht einfach so persönlich verantworten. Aber heute kannst du dir im Gottesdienst den Segen Gottes zusprechen lassen. Auch den Segen bekommst du zugesprochen. Allerdings kannst du dich auch selber segnen. Zum Beispiel, wenn du das Kreuz schlägst, dich selber bekreuzigst. Das dürfen übrigens nicht nur Katholiken und Orthodoxe, nein, das dürfen auch Evangelische. Davon machen auch manche Gebrauch, sind sehr wenige, aber hauptsächlich in besonders lutherischen Gemeinden bekreuzigen sich dann auch Protestanten. Bei jedem, der sich selber bekreuzigt, ist klar, dass diese kleine Segenshandlung von der großen Segenshandlung Gottes abhängt und herkommt. Nur weil Gott seinen Segen gegeben hat, kann man sich dann selber segnen. Oder andersrum gesagt, hätte Gott oder würde Gott seinen Segen nicht geben, könnte man sich auch nicht selber segnen, denn man segnet sich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es hängt also alles von Gott ab. Nur weil Gott seinen Segen gibt, kann man auch anderen den Segen zusprechen. Und das geht, weil Gott gerne segnet. Manche meinen, dass Segen etwas ist, das uns daran erinnern soll, dass Gott gut ist. Und auch, dass wir Gott gehören. Das ist natürlich richtig. Sein Segen liegt auf uns und wir sind sein Eigentum. Wir gehören zu ihm und wir gehören ihm. Aber mehr noch ist es nicht nur ein Erinnern. Segen ist eine besondere Art, wie Gott dich mit Kraft versorgt. Segen ist Lebenskraft. Und wer das nicht glaubt, der darf nach dem Gottesdienst einmal Tina oder Marcel fragen, die euch dann gesegnet haben. Segnen ist anstrengend. Denn beim Segnen fließt Kraft. Durch die, die segnen, Gottes Kraft fließt durch uns auf die, die den Segen empfangen. Es ist eine reale Kraft. Es ist nicht nur die Kraft etwa von Segnenden, nein, sondern es ist Gottes Kraft, die durch Segnende durchfließt. Und das ist anstrengend. Und darum sollst du dich oft segnen lassen. Als Erinnerung daran, dass Gott gut ist, dass du zu Gott gehörst und ihm gehörst und damit du seine Kraft empfängst und dann mit dieser Kraft hingehst und tust, was er dir aufgetragen hat. Also, wo du Liebe und wo du Zuversicht, wo du etwas von Jesus weitergeben sollst. Wir sind so in einigen Dingen abhängig und diese Erkenntnis hat unser Glaube bewahrt und er hält es wach, unter anderem in der Einsicht, die Johannes der Täufer uns in der Taufe überliefert hat. Ja, Johannes der Täufer, wir könnten ihn ähnlich wie Stephanus, also den Namenspatron unserer Stephanuskirche hier in Holsterhausen, von dem wir den Gedenktag am zweiten Weihnachtstag begehen, der ja der erste Märtyrer der Christenheit genannt wird, eigentlich auch Johannes als ersten Märtyrer nehmen. Denn auch Johannes wurde ermordet wegen seiner Verkündigung, also wegen der Dinge, die er gepredigt hat. Johannes ist einer Intrige am Hof des Königs zum Opfer gefallen. Und vielleicht macht das seine Ermordung der von Jesus nochmal ähnlicher. Jetzt könnte man natürlich sagen, Johannes ist zwar ein Märtyrer, aber er ist ja vor der Kreuzigung und Auferstehung Jesu ermordet worden. Er hat also noch nicht die ganze Sicht auf Jesus, wie sie Stephanus haben konnte oder wie wir sie heute haben können. Erst nach Ostern konnte man den Glauben an Jesus ja haben, wie wir ihn haben. Oder etwa nicht. Ja, aber dann sagt Johannes klar und eindeutig, eben im Predigttext haben wir es ja gehört, ohne Fußnoten, Relativsätze und Relativierungen, ohne Wenn und Aber oder ohne kurz darauf oder wesentlich später das Ganze wieder zurückzunehmen, danach das Gegenteil zu behaupten oder das Gegenteil von dem zu tun, was er gerade behauptet hat, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann bleibt er dabei. Oder war er sich vielleicht doch gar nicht so sicher? Er hat ja auch nochmal nachgefragt, als er selber dann im Gefängnis saß, festgesetzt wurde. In Matthäus 11 sind uns diese Worte überliefert. Da aber Johannes im Gefängnis war, von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes war im Gefängnis, konnte nicht mehr zu Jesus sehen oder einfach so mitbekommen, was da los war. Und er wollte auch im Gefängnis nicht abgeschnitten sein von der Welt um sich herum. Er wollte das, was so viele von uns auch wollen, du bestimmt auch. Jesus eine Frage stellen und eine Antwort bekommen. Also dem nagenden Zweifel ein wahres Wort Jesu entgegenstellen. Das ist menschlich, nur verständlich. Hatte sich seine Meinung geändert? Hatte er sich vielleicht vertan oder hat er überlegt, vielleicht liege ich ja doch falsch? Nein, Jesus hat ein Wort aus der Heiligen Schrift von ihm. Er zitiert aus Jesaja ein Wort aus der Heiligen Schrift und das hat Johannes geholfen, seinem Glauben wieder Nahrung zu geben. Aber weil er eben vor der Passion, vor dem Leiden Christi gestorben ist, hat er eben nicht den Erniedrigten Jesus sehen können und sehen müssen. Hätte er dann, also wenn er ihn gesehen hätte, dass Jesus besiegt worden ist, dass er verloren hat, dass er gar nicht mehr so eindrucksvoll und souverän mit seinen Gegnern umgehen konnte, dass er gar nicht mehr beliebt war, dass ihm auch nicht die Herzen mehr zuflogen und die Menschen auch nicht mehr nachfolgten, hätte Johannes, wenn er noch am Leben gewesen wäre, seine Einsicht behalten, wenn er das alles gesehen hätte, den gehassten und erniedrigten Jesus, auf den man nicht mehr bewundernd aufschaut, sondern gehässig auf den leidenden Rabbi herabgesehen hatte. Hätte seine Einsicht die Passion Christi überlebt, weil sein Glaube von Gott kam, weil der Glaube des Johannes keine Verrücktheit war, sondern ein Geschenk von Gott, und durch das Wort Jesu und das Wort Gottes gestärkt worden war und gesichert war oder nicht? Ich lasse die Frage offen und lasse es an Ihnen und euch, sich darüber eine Meinung zu bilden. Und ich möchte nun vom Glauben des Johannes zu seinen Taten kommen, die natürlich durch seinen Glauben motiviert sind. Ich stelle mir Johannes den Täufer als den wohl diszipliniertesten Menschen der Bibel vor, ausgenommen natürlich Jesus. Und damit meine ich diszipliniert und nicht verbissen. Ich glaube zum Beispiel, dass er nicht einfach nur aus Lifestyle-Gründen in die Wüste gegangen ist, um da zu leben. Oder dass er sich aus Eitelkeit so eine Low-Fat-Diät gemacht hätte. Also eine Diät, bei der man bewusst versucht, wenig Fett zu essen, als er Honig und Heuschrecken zu sich genommen hat. Aber ich glaube, dass er dazu Disziplin gebraucht hat. Und Johannes und dann auch seine Jünger, die waren bekannt dafür, fürs Fasten. Sie haben viel gefastet und zum Fasten brauchst du Disziplin. Irgendwie muss man sich ja am Riemen reißen, wenn man auf dieses und jenes verzichten will. Und das schmälert schon mal die Willenskraft. Dann ist nicht mehr so viel Willenskraft übrig. Und kleinere Dinge können einen schon mal mehr nerven als sonst. Aber das ist ja nicht der Sinn des Fastens, dass man genervt ist. Und das hat Jesus festgehalten, dass es nicht reicht, dass du fastest. Du sollst bei dem allem auch noch gute Miene machen. Aus Matthäus 6 sagt Jesus, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen, dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, auf dass sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wer fastet, muss auch gute Laune haben. Die Fastenzeit braucht ja noch was, bis sie anbricht. Und da ist es ganz gut, wenn du darauf vorbereitet bist, wenn sie dann näher rückt. Und das mit der Disziplin, dem sich am Riemen reißen, also etwas tun, wenn einem gerade nicht danach ist, das ist ja gut und hilfreich und sinnvoll, wenn man es nicht übertreibt und wenn man sich dabei nicht kaputt macht. Aber man kann eben auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, wenn man sich nie zu etwas zwingt, immer nur tut, wo einem gerade die Laune nach ist. Die Disziplin von Johannes, die kam eindeutig vom Heiligen Geist. Denn es ist seine Frucht. Die Frucht des Heiligen Geistes, so wird sie in Galater 5, Vers 23 auch genannt, eine davon ist die Selbstbeherrschung. Und da ich ja weiß, dass viele hier gut und fleißig in der Bibel lesen, sage ich dazu noch, in der Lutherbibel steht das Wort Keuschheit und nicht Selbstbeherrschung. Aber im Griechischen haben wir es mit Enkrateia zu tun und das heißt eben Selbstbeherrschung. Es war Luthers Interpretation dieses Wortes, das dann als Keuschheit zu übersetzen. Selbstbeherrschung hat sowohl mit Erfolg zu tun, dass man etwas erreichen kann, als auch mit Freude. Nicht nur mit der Freude, dass man Erfolg hat, das natürlich auch, aber besonders mit der Freude, die von Gott kommt, also eben nicht mit Verbissenheit. Dass du das, was du brauchst, von Gott bekommst, nicht von Schokolade und Kaffee oder Bier, sondern die Einsicht im Fasten ist ja, dass Gott dir alles schon gegeben hat, was du brauchst, dass er dir alles geben wird, um Freude zu geben und auch die Frucht im Heiligen Geist. Johannes hatte einen starken Glauben, eine direkte Verbindung zu Gott. Er wusste, dass er und wir in vielen Dingen von Gott abhängig sind. Aber trotzdem hatte er keine fatalistische Sicht der Dinge. Also was eben passiert, passiert, da kann man nichts machen. Sondern er war diszipliniert. Er hatte einen festen Glauben, starke Disziplin. Und das Tolle an ihm muss gewesen sein, dass er trotzdem nicht abschreckend auf die Leute gewirkt hat, sondern anziehend. Sie sind ja in Scharen zu ihm gekommen, um sich von ihm korrigieren zu lassen. Was muss das für ein Mensch gewesen sein, dass die Menschen ihm ihre Verfehlungen und Sünden gestehen konnten, ohne im Boden vor Scham zu versinken, sondern sogar gestärkt und mit Vergebung wieder auf einen guten Weg nach Hause zu gehen? Johannes hatte viel von Jesus verstanden und von der Spannung, die es eben im Glauben gibt und die es gilt auszubalancieren. Dass du auf Gottes Liebe angewiesen bist, dass du dich trotzdem am Riemen reißen sollst, beides gilt. Beides sollst du verinnerlichen, ist wahr und wichtig, damit du Gottes Liebe weitergeben kannst. Also bist du voller Disziplin und hast nicht verinnerlicht, dass du von Gott abhängig bist, dann wirst du andere hart und streng behandeln. Gewichtest du aber Gottes Liebe zu stark, wirst du fatalistisch und siehst nur, dass allein es an Gott liegt, dann wirst du die Liebe Jesu nur weitergeben, wenn dir danach ist. Dann wirst du keine Strapazen und keine Mühen auf dich nehmen, um anderen die Liebe Jesu nahe zu bringen. Ich fasse die Predigt zusammen mit einem Satz oder zwei. Wer den Segen Gottes empfängt, der soll ihn nicht behalten. Wenn du den Segen Gottes empfängst, dann sollst du ihn weitergeben. Amen.